Erster Punkt: Jesus wird wiederkommen. Aus der Fülle der Schrift Aussagen nur zwei. Matthäus 26, 64, Jesus vor Kaiphas: Von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Dazu Apostelgeschichte 1, 11, der Auferstandene zu seinen Jüngern, beziehungsweise der Engel, der Bote: Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Der Bogen ist gespannt von Himmelfahrt bis Wiederkunft. Zweitens, der Zeitpunkt der Wiederkunft. Es nicht zu berechnen. Oft ist es versucht worden, nicht von den Schlechtesten, aber so oft es versucht worden ist, es hat sich immer als falsch erwiesen. Jesus selbst nennt nur Zeichen, auf die es zu achten gilt, die Zeichen der Zeit. Diese Zeichen lassen erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auf dem Weg zum Ziel. Und auch, dass wir uns dem Ziele nahen, aber mehr nicht. So zum Beispiel Matthäus 24, 14: Es wird geheroldet werden, das Evangelium vom Reich, beziehungsweise von der Königsherrschaft, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Also der Stand der Weltevangelisation ist von ausschlaggebender Bedeutung. Eins der Zeichen, ein wichtiges Zeichen. Und Israel als Zeichen, das alte Bundesvolk, das in sein Land zurückkehrt, darüber wäre später zu sagen. Im Übrigen gilt Matthäus 24, 36: Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Zu seinen Jüngern sagt der Auferstandene, Apostelgeschichte 1, 7: Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Drittens, wir bleiben also in der Spannung. A. Es dauert lange. Etwa Lukas 19, 11 und 12. Ein Gleichnis. Und das, was diese Gleichnisrede ausgelöst hat, steht da: Da sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und da heißt es dann von dem Edlen: Er zog ferne über Land oder weit über Land. Wenn wir dazu hören, Matthäus 25, 19, da heißt es dann: Über eine lange Zeit kam der Herr und hielt Rechenschaft mit seinen Knechten. Fern über Land, eine lange Zeit. Auch Matthäus 24 gehört so ganz mit dazu, wo die mancherlei Zeichen genannt werden. Und da heißt es dann im 6. Vers: Aber es ist noch nicht das Ende. Die Rede war von Kriegen und Kriegsgeschrei. Erschreckt nicht, das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Und dann Vers 8, da ist die Rede, das alles aber ist der Anfang der Wehen, dass sich ein Volk wieder das andere empört. Revolution und Umsturz, ein Königreich wieder das andere. Und werden sein teure Zeit und Erdbeben hin und her. Das alles ist der Anfang der Wehen, der Geburtswehen. Und wenn die Geburtswehen einsetzen, da weiß man, nun ist es bald soweit. Zeichen. Dazu gehört auch 2. Petrus 3, 8, 9. 1000 Jahre wie ein Tag bei Gott. Und wo es dann heißt, er verzieht nicht, wenn es gleich den Anschein haben könnte. Auch da, es dauert lange. Und B, es wird ganz plötzlich geschehen. Offenbarung 22, 20. Es spricht, der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Tache, schnell. Plötzlich, überraschend. Es dauert lange und doch kommt er urplötzlich und überraschend. Und darum C, Wachsamkeit. Markus 13, Vers 33. Sehet euch vor, wachet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Und Vers 35, so wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, auf dass er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. War der dritte Punkt, wir bleiben in der Spannung. Viertens, seine Wiederkunft ist Zeitenwende. Mit ihm kommt die neue Welt. Sie ist schon gekommen in Jesus von Nazareth. Sie hat in der Person Jesu Gestalt gewonnen, vollkommene Gestalt. Insofern ist das Ende schon angebrochen. Und die neue Welt ist auch schon gegenwärtig in der Gemeinde aller Jahrhunderte. Sie ist also schon da. Und doch verhüllt für die Augen der Ungläubigen. Beim zweiten Kommen Jesu aber geschieht Enthüllung und Erfüllung. Alle Welt wird es schauen. Es wird in Erfüllung gehen, was im Blick auf diesen Tag geweissagt ist. Eine Fülle von Verheißungen steht da noch aus. Aber es wird alles geschehen. Und zwar hier in dieser Welt. Es gibt viele Verheißungen, die sich auf das erste Kommen Jesu beziehen und sie sind buchstäblich in Erfüllung gegangen. Er ist eben buchstäblich in Bethlehem geboren, du Bethlehem Ephrata. Und eben buchstäblich auf dem Esel geritten. Und um 30 Silberlinge verraten worden. Buchstäblich sind ihm Hände und Füße durchbohrt worden. Und seine Gebeine nicht zerbrochen worden, die Seide durchstochen. Er ist buchstäblich wirklich
wahrhaftig gestorben, begraben, aber auch auferweckt. Verheißungen, die sich beziehen auf sein erstes Kommen. So werden alle Verheißungen buchstäblich in Erfüllung gehen, die sich beziehen auf sein zweites Kommen. Und wo diese Erfüllung noch nicht geschehen ist, können wir nicht schlussfolgern, der Prophet agiert. Wobei nur zu beachten ist, und das ist wichtig, dass die Gemeinde Jesu andere Verheißungen hat als das Volk Israel. Und das Volk Israel wieder andere Verheißungen hat als die übrigen Völker der Welt. Man könnte auch sagen, die Gemeinde Jesu hat eine andere Hoffnung als Israel. Und Israel hat eine andere Hoffnung als die Welt. Das ist eine ganz entscheidende Stelle. Und das hängt zusammen mit dem Heilsplan Gottes. Und hier müssen wir unterscheiden lernen. Wir können also nicht eigene Gedanken an die Stelle der Gedanken Gottes setzen. Damit vernebeln wir die Zukunft. Die Hoffnung aber will nicht vernebeln, sondern ein Licht anzünden im Dunkel dieser Weltzeit. Eben das Hoffnungslicht. Und so wollen wir nun das Endgeschehen aufzureißen versuchen, eben unter diesem Blickpunkt, die Gemeinde, Israel, die Völker. So viel als Einleitung. Wieso und warum? Und nun Römisch 1. Was bedeutet die Wiederkunft des Herrn für die Gemeinde? Groß A. Die Gemeinde in der Bereitung auf den Tag des Herrn. Die Gemeinde in der Bereitung auf den Tag des Herrn. Dort müssen wir einsetzen, wenn das Ganze uns mal deutlich werden soll. Und da wieder erstens. Die Gemeinde ist Tempel Gottes. Und nun müssen wir noch ein klein wenig weiter zurückgreifen. Und da kann ich nur jetzt skizzieren. A. Der Tempel zur Zeit des Alten Bundes in Jerusalem. Er ist Ort der Gegenwart des lebendigen Gottes. Er ist Opferstätte, an der Versöhnung geschieht. Er ist Zelt der Zusammenkunft. Ohel Meola. Zelt der Zusammenkunft. Gott lässt sich herab. Und der Mensch naht sich Gott. Die Shechinah, Gegenwart des lebendigen Gottes. Der Gott, der sich herablässt und der Mensch, der vor Gott tritt. Er ist, das waren drei Punkte, stimmt's? Er ist Sprachort. Sprachort. Das heißt also, hier redet Gott ganz unmittelbar. Hier tut Gott seinen Willen kund. Und schließlich, er ist Stätte der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Vom Allerheiligsten her, aber bis ins Äußerste des Vorhofs. Herrlichkeit bricht hervor aus dem Heiligtum. Menschen fallen aufs Angesicht. Also Stätte der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. B. Dieser Tempel wird abgelöst durch Jesus. Sein Leib ist der neue, wahre Tempel. Johannes 2, Vers 19, brecht diesen Tempel ab, in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und er redet vom Tempel seines Leibes. Und nun können wir einfach wiederholen. So ist Jesus Ort der Gegenwart Gottes. Wo er ist, ist Gott. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist Opferstätte. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er ist das Zelt der Zusammenkunft. Bis hin zum Ausdruck, er zeltet. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Jesus ist der Sprachort. Gott redet zu ihm. Die Worte, die du mir gegeben hast, kein anderes hat er gesagt. Und Gott redet durch ihn. Wer ihn hört, hört den Vater. Und Jesus, Ort der Offenbarung der Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Doxa. Und dazu gehört auch das machtvolle Wirken Jesu. Die Fülle der Herrlichkeit offenbart sich aber am Kreuz. Herrlichkeit der Liebe Gottes. C. Und nach Jesu Himmelfahrt die Gemeinde. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, 16. Dann sehen wir wieder auf. Nun ist die Gemeinde Jesu Ort der Gegenwart Gottes. Der Ort, da Gott sich finden lässt. Und wenn es 2 oder 3 sind, die in seinem Namen sich versammeln. Nun ist die Gemeinde Jesu Opferstätte. Ich brauche nur mal an solche Worte zu erinnern. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Oder wer sein Leben verliert, wird es finden. Oder 1. Johannes 3, 16. Und ihr sollt auch das Leben lassen für die Brüder. Oder, ja nun doch, der Höhepunkt im Römerbrief. Nach all den ungeheuerlichen Aussagen über die Fakten, die Tatsachen, die Gott geschaffen hat, nun die Folgerungen, die sich daraus ergeben. Römer 12, 1. Ich ermahne euch, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darstellt, begebet, darstellt, als Schlachtopfer, Thysia. Das ist euer vernünftig, nein, logikos, logisch, ist doch nichts logischer als dies. Erkauft, versöhnt, geheiligt, vollkommen gemacht durch das eine Opfer. Oder logikos, der logos gemäße Gottesdienst. Und die Gemeinde ist Zelt der Zusammenkunft. Hier hat Gott sich mit dem Menschen verbunden. Der neue Bund. Und die Gemeinde ist der Sprachort. Gott redet zu ihr. Und Gott redet durch sie. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer euch hört, hört mich. die Gemeinde Ort der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Nun auch wieder in den Machttaten, in der Kraft des Heiligen Geistes. Allermeist aber in Triumph über die Todesmächte. Das Siegeslied der Märtyrer. Auf Scheiterhaufen angestellt, gestimmt. Und vor Richtern bezeugt. Das ist Offenbarung seiner Herrlichkeit, die in der Gemeinde einen Triumph hält. Sie ist mitgenommen in seinem Triumphzug. 2. Korinther 3, glaube ich, oder 2. Herumgeführt mit ihm im Triumphzug. Die Gemeinde ist der Tempel. Und nun Schritt weiter. Sie kann das aber immer nur sein in Verbindung mit dem erhöhten Herrn. Und damit nun die andere Aussage. Zweitens, die Gemeinde ist der Leib Christi. 1. Römer 12, 13. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. A. Leib, das heißt, es besteht ein organischer Zusammenhang, ich betone, ein organischer Zusammenhang, eine Verbindung zwischen jedem Glied und Christus als dem erhöhten Haupt. Es besteht ebenso ein organischer Zusammenhang, eine Verbindung aller Glieder untereinander. Die vertikale und die horizontale. Diese organische Verbindung stellt der Heilige Geist her. Durch das Wunder der Wiedergeburt geschieht Innewohnung des Heiligen Geistes und Eingliederung in den Organismus seines Leibes. Leib also, es besteht ein organischer Zusammenhang. B. Leib, das heißt, durch die Gemeinde ist Christus in der Welt präsent. Er setzt sein Leben in dieser Welt fort. Pfingsten heißt, das Leben Jesu geht weiter. Da sie meinten, mit dem Problem wären sie fertig. 1. Korinther 1, 9. Wir sind berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, uns allen bekannt und vertraut, Gemeinschaft Koinonia. Und das heißt, teilhaben am Leben seines Sohnes Jesus Christus. Und das heißt, jeder empfängt sein Teil aus der großen und allumfassenden Fülle des Christus. Und alle stehen damit unter dem Haupt. Meint auch die Bezeichnung Leib. Sie sind alle mit dem, was sie an Anteil haben, von oben gesteuert. C. Und Leib heißt, sie alle sind Funktionäre Jesu Christi. Also seine Hände. Durch die er heute handelt, wirklich handelt. Seine Füße, auf denen er durch diese Welt geht. Also letztlich immer wieder Fleischwerdung. Und darum geht's. Das heißt, was er tut es hinfort durch seine Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist nicht ohne ihn zu denken. Johannes 15, ohne mich, losgelöst von mir, dieses Anneu, könnt ihr nichts tun. Aber, und nun wagen wir es doch laut auszusprechen, er, der auf uns absolut nicht angewiesen ist, er ist dennoch nicht mehr ohne seine Gemeinde zu denken. In Ewigkeit nicht. Und wenn wir Christus sagen, dann meinen wir immer das Haupt und seine Glieder. Und dass er sich ihrer bedient und dass er durch sie handelt. Er durch sie. Das ist eine ganz entscheidende Stelle. Etwas, was uns in Fleisch und Blut übergehen müsste. Dass wir gar nicht mehr anders Christus sagen können, als dann immer das Ganze zu sehen, unlöslich verbunden. Haupt und Glieder. Er handelt durch sie. Jesus ist der Prophet. Es gibt außer ihm keinen mehr. Aber er redet hinfort durch seine Gemeinde. Jesus als der Priester, der hohe Priester nach der Weise Melchisedeks, er tut heiligen Versöhnungsdienst durch seine Gemeinde. Jesus, der König, das heißt der Machthaber, übt alle Regierungsfunktionen und alle Herrschaft und alle Macht durch seine Gemeinde. Jesus als Richter, er richtet durch seine Gemeinde. 1. Korinther 6, 2a und 3a, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Oder wisset ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Er durch sie. Sie mit ihm. So geschieht das Gericht. Was sind das für Perspektiven? Manchmal möchte ich denken, wie verkümmert weithin Verkündigung ist. Wie viele Froschperspektiven, Maulwurfsperspektiven und was sind uns für Perspektiven gegeben? Haupt und Glieder gehören unlöslich zusammen, in Zeit und Ewigkeit eine organische Einheit. Das ist das Geheimnis des Christus, von dem Paulus schreibt. Oder das Geheimnis Christus in euch. Kolosser 1, 26, 27. Das war jetzt der zweite Punkt. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und nun der dritte. Jetzt ist noch die Zeit der Sammlung, der Bereitung und Vollendung der Gemeinde als Leib Christi. Da stehen wir also mittendrin. Es geht immer um das Pleroma. Und Pleroma heißt Vollwuchs und Vollzahl. Beides. Sobald die Gemeinde ihr Pleroma erreicht hat, wird sie am Ziel sein. Ah, es ist Zeit der Sammlung der Gemeinde. Der Ruf ergeht, der Evangeliumsruf, der Heroldsruf, kehrt zu Jesus. Und zwar als ein Angebot an alle und als ein Angebot in aller Welt. Wir sahen schon, es geht um alle. Aber es ist eben Angebot. Die Antwort auf ein Angebot kann Ja und Nein sein. so entsteht über diesem Angebot, über dem Evangeliumsruf, eine Scheidung, ein Riss quer durch die Welt, nicht zu verdecken und zu vertuschen. Quer durch die evangelisierte Welt. Denkt mal an so ein Wort Jesu, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen auf der Erde. Bildet es euch nicht ein, ihr sollt nicht wähnen. Nicht Friedensschwert. Und dann geht der Riss mitten durch Familien. Das heißt aber, Frucht dieses evangelistischen Handelns ist Gemeinde Jesu mitten in einer gottfeindlichen Welt. Die Ja gesagt haben unter den Ungezählten, die bei ihrem Nein bleiben. Und das heißt, die Gemeinde ist immer, immer, und daran lässt sich nichts verharmlosen, Ekklesia. Gemeinde, das sind alle, die sich herausrufen lassen. Es ist also noch nicht die Zeit christlicher Völker. Noch nicht die Zeit einer umgewandelten Menschheit. Die Zeit wird später sein. Gott sei Lob und Dank. Insofern Christus Hoffnung der Welt, heute nicht dran. Sondern es geht jetzt und zunächst um das eine Volk Gottes aus allen Völkern. Um nichts sonst. Alle Weltverbesserungsversuche haben zurzeit keine Verheißung. Hebel falsch angesetzt, kann man das sagen. Galater 3, 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, sondern allzumal einer in Christus Jesus. Das ist die Gemeinde, das Gottesvolk, das eine mitten in der gottfeindlichen Welt. Und Jesus sagt, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Matthäus 13, 30. Beides miteinander wachsen. Bis zur Ernte. B. Es ist Zeit der Bereitung der Gemeinde. Wir sagten jetzt Zeit der Sammlung, jetzt Zeit der Bereitung der Gemeinde. Die Gemeinde muss das Vollmaß gewinnen. Und das heißt das Christusmaß. Der Leib muss ganz und gar dem Haupte gemäß sein. Nicht unterentwickelt. Da geht es also um Wachstumsfragen und Fragen gesunden Wachstums. Das meint Gott immer bei aller Erziehungsarbeit, die durch den Heiligen Geist geschieht. Dass Christus Gestalt gewinne, darauf läuft immer alles hinaus. Oder Epheser 4, 13, 14. Bis dass alle hinankommen, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi, also hier des Pleroma Christi, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien. Als Kinder und Unmündige werden wir geboren. Das ist im Leiblichen so, das ist im Geistlichen auch so. Als Kinder und Unmündige wiedergeboren. Nicht im Vollwuchs des Mannes Alters Christi. Immer als Kinder und Unmündige wieder, Gott sei Dank. Wenn auch manchmal das Gott sei Dank in der Kehle stecken bleibt. wenn man sieht, dass kein normales Wachstum vorhanden ist, welcher Vater freut sich dann noch? 1. Korinther 1, 3, allen bekannt. Ein Beispiel unnormalen Wachstums. Ich, liebe Brüder, konnte auch mit euch nicht reden, als mit geistlichen Menschen, sondern als mit fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christus. Und kann es noch nicht setzen, dann fort. Und es müsste doch ganz anders sein. Wir werden als Kinder und Unmündige geboren. Aber wir werden durch den Geist zur Mündigkeit bereitet. Und das ist immer gemeint. Damit wir Söhne werden. Es ist gut, mal dem ein Stück nachzugehen, dass nicht nur von Kindern die Rede ist, sondern von Sohnschaft. Römer 8, 19. Immerhin im Blick auf das Letzte. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet, worauf wartet denn alles? Dass die Söhne Gottes offenbar werden, die Hyoi. Alles wartet, dass die Söhne offenbar werden. Das heißt aber, dass der Sohn in der Gemeinde Gestalt gewinnt. Der Sohn. Und die Gemeinde so ihr Vollmaß erreicht. 2. Thessalonicher 2, 14. Er hat euch berufen zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das volle Maß. Vollmaß ist jedenfalls das Thema aller neutestamentlichen Briefe. Und ich kann nur empfehlen, unter diesem Blickpunkt mal Briefe durchzulesen. C. Es ist Zeit der Vollendung der Gemeinde. Und das beinhaltet außer dem Vollmaß, von dem wir jetzt sprachen, auch noch die Vollzahl. Es kommt der Tag, da der letzte Stein aus dem Steinbruch dieser Welt herausgebrochen und in den Tempel der Gemeinde eingefügt ist. So wie der Grundstein Christus gelegt ist, wird auch der Schlussstein eingefügt werden. Und das heißt Christus in seinen Heiligen. Zacharja 4,7. Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und es kommt der Tag, da die letzte Zelle dem Organismus des Leibes Christi hinzugefügt ist. Da der letzte hinzugetan ist. Es wird keiner zu viel sein, es wird auch keiner zu wenig sein. Die Zahl, die volle Zahl muss es sein. Gott allein weiß sie. Aber damit ist die Gemeinde Jesu auch am Ziel ihrer Berufung angelangt. Endlich! Ein Aufatmen. Und das heißt, der Tag des Herrn bricht an. Worauf alles wartet? Auf das Vollmaß und die Vollzahl. Das Pleroma. Nicht wir warten, er wartet. Und die ganze Schöpfung wartet. Und nun, Groß B, die Gemeinde am Tag des Herrn. Aber Gemeinde in der Bereitung auf den Tag des Herrn. Und jetzt die Gemeinde am Tag des Herrn. Hauptversammlung. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Gemeinde eine himmlische Berufung hat. Im Gegensatz zum Volk Israel, das eine irdische Berufung hat. Davon wäre das nächste Mal zu sagen. Die Gemeinde weiß sich im Glauben mit Christus bereits in den Himmel versetzt. Eben weil es ein Organismus ist, Haupt im Himmel, wir mit. Wo er sitzt, sitzen wir. Epheser 2, 6. Anders ausgedrückt. Die Gemeinde genießt Bürgerrecht im Himmel. Philipper 3, 20. Unser Bürgerrecht, Politeuma, ist im Himmel. Von wo wir auch erwarten den Retter, Jesus Christus, unseren Herrn. Oder Hebräer 12, 22 bis 24, diese leuchtende Stelle, ich möchte sagen Höhepunkt im Hebräerbrief. Da steht da, ihr seid gekommen, nicht ihr werdet mal kommen, nein, ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den Myriaden Engeln der großen Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Blut der Besprengung. Was ist da nicht alles aufgeführt? Der himmlische Zion, um den geht's. Der irdische Zionsberg, nur Schatten. Der himmlische Zion, das heißt Thron und Altar Gottes, Regierungszentrum und Stätte der ewigen Anbetung. Und dann das himmlische Jerusalem, diese Stadt des lebendigen Gottes. Myriaden Engel, große Festversammlung, Gott der Richter über alle, Geister der vollendeten Gerechten, einst hier bereits am Ziel, Jesus Mittler des neuen Bundes. Und das da noch extra und gesondert, sehr beachtenswert, das Blut der Besprengung genannt wird, das immerbar redet, durch das immerbar Versöhnung geschieht. Und mitten in dies alles hineingenommen, die Gemeinde der Erstgeborenen, deren Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, die in die Bürgerlisten des Himmels bereits eingetragen sind. Ihr seid gekommen, nicht ihr werdet kommen. Die Gemeinde gehört bereits dazu. Und wir wissen, wie viel dem Apostel dran liegt, dass wir unseren Platz einnehmen, der uns dort bereitet ist durch das eine Opfer, Luther besprengen. Johannes 14, 2, die Stätte ist schon bereitet. So kann auch alles Trachten immer nur nach oben gehen. Kolosser 3, 2, trachtet nach dem, was droben ist. Oder Philipper 3, 13, ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem kleinen Ot, Kampfpreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Nochmal, die Gemeinde hat eine himmlische Berufung. Alles ist nach dort gerichtet, ausgerichtet, aber alles. Und Gemeinde Jesu am Ziel, das heißt eben, nun geschieht ihre endgültige Hinaufversammlung, das Wort Epi, Synagoge. Epi-Synagoge, nicht bloß Synagoge. Eine Synagoge hat es mal die Butte gegeben. Und bei der Gemeinde ist die Rede von der Epi-Synagoge. 2. Thessalonicher 2,1, das ist eine der eschatologischen Stellen. Was nun die Parousia, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Vereinigung mit ihm und unsere Episynagoge zu ihm. So steht es da. Seine Ankunft und unsere Episynagoge gehören für die Gemeinde zusammen. Seine Ankunft ist für uns Hinaufversammlung. Und wenn es Hebräer 10, 25 heißt, dass wir nicht verlassen unsere Versammlungen, so ist wohl noch etwas anderes gemeint als nicht mehr in die Kirche gehen. Sie kommen immer seltener. Es steht da, nicht verlassen unsere Episynagoge. Das ist Gemeinde, die nicht mehr klar zielgerichtet lebt, die anfängt, sich hier in dieser Welt häuslich einzurichten. Und die schon vergisst, welch eine Berufung. Himmlische Berufung. Hinaufversammlung ist das Ziel der Gemeinde. Nochmal, Hinaufversammlung ist das Ziel der Gemeinde. Was das im Einzelnen heißt? A. Die Toten stehen auf. Nicht alle Toten, sondern die in Christus entschlafen sind. Es ist die erste Auferstehung und nicht zu verwechseln mit der zweiten Auferstehung am Ende des tausendjährigen Reiches, also viel später. Das eine ist die Auferstehung zum ewigen Leben, das andere zu ewiger Schmach und Schande, Daniel 12, 2 und auch Vers 13. Oder wie Jesus sagt, Johannes 5, 29, und werden hervorgehen, ergänze aus den Gräbern, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Auferstehung zum ewigen Leben, Auferstehung zu ewiger Schmach und Schande. Hier Auferstehung des Lebens oder Auferstehung des Gerichtes. Apostelgeschichte 24, 15. Paulus, dass es geben wird eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Hier wird immer noch beides zusammen geschaut, so wie zwei Bergesgipfel, wenn wir es aus der Ferne betrachten, erscheinen wie ganz unmittelbar beieinander, und kommen wir näher, entdecken wir, da liegt noch ein weites, tiefes Tal dazwischen. In der Offenbarung wird dann unterschieden zwischen der einen und der anderen Auferstehung. Wird auch das Tal aufgezeigt, Offenbarung 20,5. Die Priester Gottes und Christi lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung, dieses nicht nach den 1000 Jahren, sondern das, was vorausgeht, dass sie lebendig wurden. Und darum wird diese Auferstehung auch genannt, die Auferstehung aus den Toten. So Lukas 20, 35, welche gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, ek nekron. Es geht hier um göttliche Ordnungen, und zwar Erlösungsordnungen. So wie es Schöpfungsordnungen gibt, und es ist nicht gut, sie anzutasten, so gibt es Erlösungsordnungen. Gott, der Gott der Ordnungen. 1. Korinther 15, 22 bis 24. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Tagmati, das ist die militärische Formation. Jeder in seiner Formation, in seiner Abteilungen. Und dann nennt er die Ordnungen, der Erstling, allen voraus Christus, auferstanden aus den Toten. Danach die Christus angehören, Tempel, Leib. Wenn er kommen wird, danach das Ende, hier durfte man ergänzen, der Auferstehung. B. Ihre Hinaufversammlung war das Oberthema in dem Abschnitt. Die Toten stehen auf, war A. Und B. Die zur Zeit der Ankunft lebenden Heiligen werden entrückt, zugleich mit den Auferstandenen, denen die auferstehen aus ihren Gräbern. Die zur Zeit lebenden Heiligen, zur Zeit der Ankunft, erleben also eine buchstäbliche Himmelfahrt. Jesu Himmelfahrt, ihr. 1. Korinther 15, 51, 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ausnahmslos. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Entrückung, das heißt Verwandlung dieses irdischen Leibes und Lebens in einen Ewigkeitsleib und Herrlichkeitsleib. Das heißt Vollendung. Philipper 3, 21. Welcher unseren irdischen Leib verklären wird, doch satt sein. Also durchdrungen von seiner Herrlichkeit. Dass er gleichgestaltet sei seinem Herrlichkeitsleib. Und die Folge, die sich daraus ergibt, er kann sich das All untertan machen, alle Dinge. Ganz schlicht, man könnte sagen, das All. Das ist Vollendung. Funktionsfähig gemacht für die unerhörten Aufgaben, die damit beginnen, über die Äonen hinweg. Hoffnung der Gemeinde. Immer wieder muss ich sagen, welche Perspektiven. Und das alles die Frucht des Sterbens Jesu am Kreuz. Er starb unseren Tod, damit uns kein Tod töten kann. So wie er unsere Sünde zu seiner Sünde gemacht hat, damit unsere Sünde und Schuld gelöscht werden kann und nichts mehr vorhanden. Er trug. Oder so wie er auch Krankheit und Schmerzen auf sich nahm, und darum gibt es Heilungen im Glauben. Und aber das deutlich und leuchtet auf, er trug, so auch er starb unseren Tod, damit uns kein Tod töten kann. Das Zeugnis der Entrückung, ohne den Tod geschmeckt zu haben, ist also geradezu der I-Punkt auf alledem, was die Erlösung umschließt. Es bedarf dieses Zeugnisses um Jesu willen, um seiner Verherrlichung willen. Der den Tod außer Kraft gesetzt hat. Entrückung also, Verwandlung dieses irdischen Leibes und Lebens in einen Herrlichkeitsleib, in unseren Herrlichkeitsleib, und das im Nu, en Atomo, ist ja die Stelle, wo es einst mal vom Atom die Rede ist. En Ripe of Talmu, in einem Augenblick. Und es kann immer nur alles wie bildhaft gesagt werden. Wer will es denn anders sagen? Das ist eine Überkleidung vom Himmel her, als wenn einem das neue Gewand übergeworfen ist. 2. Korinther 5,2. Und das heißt, das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Was sind das für Worte? Das Sterbliche. Guck deinen Leib an. Das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. 2. Korinther 5,4. Der Tod ist verschlungen in Sieg. 1. Korinther 15,55. Das sind prächtige Worte. Da war nichts als Tod zu sehen. Und der Sieg verschlingt den Tod. Und weg ist der Tod. Und man sieht bloß noch Sieg. Oder das Sterbliche, verschlungen vom Leben, nur noch Leben zu sehen und nicht Sterbliches ist mehr. So wird der Mensch als eine neue Schöpfung hinweggerafft. Das Wort Harpazein, rauben. Das heißt also, Christus kommt als Dieb, der die Schätze, der die Juwelen holt, der das Beste mitnimmt, die ihm der Vater gegeben hat. Lohn seiner Schmerzen. Und zurück bleibt eine arme Welt und wird gewiss danach erst merken, vielleicht, was die Heiligen für die Welt bedeutet haben. C. Und so geschieht Vereinigung mit ihm. Der Ausdruck Vereinigung in der Luft. 1. Thessalonicher 4,17. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen, mit den Auferstandenen, entrückt werden. In den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Die Luft ist jetzt Zeugnis der Bibel und Sicht. Die Luft ist Operationsbasis des Feindes, Tummelplatz der Dämonen. Epheser 2,2 wird Satan der Fürst über die Streitmacht der Luft genannt. Der Fürst über die Streitmacht der Luft, kata ton archonta des exousias. Tu aeras. Fürst über die Streitmacht der Luft. Und gerade in seinem Machtbereich, im Hauptquartier des besiegten Feindes, findet nun die Begegnung und Vereinigung des Herrn mit seiner Gemeinde statt, in ihrer neuen Leiblichkeit, hinweggerafft, ihm entgegen, er ihr entgegen. Welch ein Triumph des Auferstandenen und Erhebenen. was übrigens zur Folge hat, dass Satan und seine Engel gestürzt und auf die Erde geworfen werden, aus ihrem Herrschaftsbereich, den sie inne hatten, ausgestoßen. Und darum wird denen, die auf Erden wohnen, das heißt also, die nicht entrückt sind, ein Wehe zugerufen. Denn Satan hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12, Vers 12. Das heißt also, die Zeit der letzten großen Trübsal bricht damit an, die ein Begriff ist. Die letzte, die große Trübsal. Matthäus 24, 21 sagt Jesus, es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt, und hier steht übrigens Kosmos und nicht Äon, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt bisher, und auch nicht wieder werden wird. Auswirkung der Entrückung der Gemeinde Jesu mit ihrer himmlischen Berufung auf Erden. Das war jetzt die Gemeinde am Tag des Herrn.
Geschieht Vereinigung mit ihm.
So geschieht Vereinigung mit ihm. Zweitens, der Richterstuhl, alles noch unter dem Groß B. 2. Korinther 15, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder empfange, je nachdem er im Leib, eigentlich durch den Leib gehandelt hat, es sei gut oder böse. Den Richterstuhl Christi unterscheiden wir vom weisen Thron am Ende der Tage nach dem tausendjährigen Reich. Offenbarung 20, Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron, das ist das andere, nach der Zeit des tausendjährigen Reichs. Und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht floh die Erde. Vor den Richterstuhl Christi kommen alle, die zu ihm gehören, die hinabversammelt sind. Vor den großen weißen Thron alle übrigen. Und die zu Jesus gehören, werden am weißen Thron das Gericht halten. Ich erinnere an das, was wir vorhin sahen, als wir vom Leibe waren. Beziehungsweise der Herr durch sie, seine Funktionäre, Glieder, durch die er es ausrichtet. Vor den Richterstuhl kommen alle, die zu ihm gehören, die hinaufversammelt sind. Das heißt aber, hier geht es gar nicht mehr um die Frage, drinnen oder draußen, tot oder leben. Diese Frage ist für sie alle entschieden. Und zwar ein für allemal. Sie alle sind gerettet durch den Glauben an Jesus Christus, da ist nichts dran zu verkürzen. Und ihnen gilt das Wort des Herrn Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also es geht nicht um die Frage drinnen oder draußen, tot oder leben, gerettet oder verloren. Aber einer Prüfung muss sich ein jeder von ihnen unterziehen. Sie alle müssen sich fragen lassen nach ihrer Treue und der Treue entspricht der Lohn, den ein jeder empfängt. Und hier redet die Bibel ganz klar, massiv vom Lohn. Man muss den Zusammenhang wissen. Darum spricht man hier auch gern vom Preisgericht, das am Richterstuhl Christi stattfindet. Im Einzelnen A. Die Treue wird bemessen. Rettung hängt immer mit dem Glauben zusammen. Der Lohn mit der Treue. Ersten Korinther 4, 2 bis 5. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Mir aber ist's ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage. Ich richte mich auch selbst nicht. Vielleicht sollte man lieber sagen, ich beurteile mich selber nicht. Ich bin mir nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Welcher wird ans Licht bringen, auch was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Alsdann wird einem jeglichen von Gott sein Lob widerfahren. Das ist Preisgericht. Oder Matthäus 25, 21. Da sprach der Herr: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Das ist Preisgericht. Hier wird nicht nur gemessen, was wir waren. Und jetzt, damit es recht deutlich ist, was wir durch Jesus Christus waren, die zu ihm gehören, Glieder an seinem Leib, berufen zur Gemeinschaft des Sohnes. Es wird nicht nur gemessen, was wir waren, durch ihn waren, sondern auch, was wir hätten sein können. Nicht nur, was wir getan haben, auch, was wir unterlassen haben. Nicht nur das öffentliche Leben unter den Augen der anderen, sondern ebenso, was wir im Verborgenen gelebt haben. Hier werden Motive getestet, die Jesus-Gesinnung. Wie viel Jesus und Gottes Liebe in allem war. Hier kommen innerste Triebkräfte des Herzens ans Licht. Was war Fleisch? Oder Seele? Und was war Geist? 1. Samuel 16, 7, Gott sieht das Herz an. Und Hebräer 4, 13, keine Kreatur ist vor ihm verborgen. Uns ist alles bloß und aufgedeckt vor Gottes Augen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Von unseren Sünden aber gilt das Wort 1. Korinther 11, 31, was wir gerichtet haben, wird nicht mehr gerichtet. Was wir aufgedeckt haben, wird er zudecken. A war die Treue wird bemessen. B das Ergebnis. A war die Treue wird bemessen. B das Ergebnis. Vieles wird verbrennen, worauf wir vielleicht sehr stolz waren. 1. Korinther 3,11. Das ist erstmal die Rede von dem Grund. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Und das ist der Grund, auf dem die Gemeinde steht. Und wer nicht auf diesem Grund steht, ist nicht Gemeinde. Auf diesem Grund stehen alle, die sich um den Richterstuhl Christi versammeln, hinauf versammelt. Sie haben alle an Jesus Christus geglaubt. Darum aber auch kann keiner verloren gehen. Aber nun geht es ja weiter, Vers 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren und welcherlei eines jeden Werk sei, wird das Feuer ausweisen. Alles Menschen auf dem einen Grund, was besteht, was ist in Christus getan und was ist Fleisch. Wird jemands Werk bleiben, so geht es weiter, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, ein Bild des Durchrichtetwerdens, so wird er Schaden leiden oder Verlust leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch ebenso wie durchs Feuer hindurch. Nackte Leben. Richterstuhl Christi, die Möglichkeit Schade bzw. Verlust erleiden. Wie vieles geht verloren, erweist sich als nichts. Oder Lohnempfang. Ei, du getreuer Knecht. Je nachdem wir das Empfangene und uns ist alles gegeben in ihm, gebraucht und gelebt haben. So heißt es bei den einen, ich will dich über viel setzen. Und der andere steht beschämt da. 1. Johannes 2, 18. Kinder, bleibt in ihm. Auf dass wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden, wenn er kommt. Philipper 1, 9, 10. Eure Liebe möge mehr und mehr wachsen an Einsicht und Feingefühl, heißt es. Dass ihr unterscheiden könnt, was das jeweils Bessere ist, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. 1. Johannes 2, Vers 8, 10 oder 28, weiß nicht genau. Also lauter und unanstößig, die einen. Und von denen wird gesagt, sie gewinnen den Kampfpreis. Philipper 3, 14, Kleinod, Rabaion ist der Siegespreis, die Siegestrophäe, der Kampfpreis. Und andere sind unbewehrt und erleiden Verlust. Das heißt also, es wird noch einmal durch viel, viel Not gehen. Christus ist auch für die Seinen der gerechte Richter. Aber über allem walte dennoch die Gnade des Herrn. Er wird die Tränen von ihren Augen abwischen. Er wird alle ihre Blöße bedecken, sie in den Mantel seiner Gerechtigkeit hüllen, die ihm vertraute. Er wird erstatten. Und so wird am Ende kein Fehl sein, aber auch kein Rühmen, außer ihm. Und damit kommen wir zum dritten C, die Darstellung. Gehört auch noch mit hinein, die Darstellung. 2. Korinther 4, 14. Er wird uns auferwecken mit Jesus und wird uns zusammen mit euch darstellen. Epheser 5, 27. Er hat sie gereinigt, die Gemeinde, auf dass er sie sich selbst darstellte. Als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. In Kolosser 1, 22, dass er euch darstellt, heilig und unsträflich und ohne Tadel vor seinem Angesicht. Dass er euch darstellt, heilig, unsträflich. Ohne Tadel, sein Werk, vor seinem Angesicht. Das heißt nichts anderes als, Jesus und seine Brüder. Römer 8, 29, da steht, von Gott verordnet, gleich zu sein dem Ebenbilde seines Sohnes, auch dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn wir es mal so sagen wollen, er wie der Älteste. Und sie alle ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. 1. Johannes 3, 2. Wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen auch, wenn es erscheinen wird, und ich meine, wir sollten hier übersetzen, wenn er erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich muss wieder sagen, welche Perspektiven. Und das alles ist zugleich Hochzeit des Lammes. Das Einswerden, so dass er alles in allen ist. Bis ins Leibliche. Verklärte Materie heißt das. Und Materie ist zum ersten Mal verklärt worden, als Jesus auferstand, der Erstling. Das ist zum ersten Mal verklärte Menschheit. Und dann die Gemeinde. Damit ist aber auch alles bereitet zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Und das ist der letzte Punkt. Drittens, die Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit. Das ist Aufbruch von der Hochzeit. Das ist das, was er gesagt hat. Ihr werdet sehen, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Das ist Epiphanie. Das ist Erscheinung Jesu Christi. Und dass es nur deutlich geworden ist. Und darum haben wir heute so weit ausgeholt. Nicht er allein, sondern er und seine Gemeinde. Ohne die er nicht zu denken ist und sie nicht ohne ihn. Christus und sein Leib. Matthäus 25, 31. Wenn des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit in der Doxa. Und alle heiligen Engel mit ihm. Offenbarung 17 ist die Rede von diesem Wiederkommen in Herrlichkeit. Und da heißt es, Vers 14, er ist der Herr aller Herren, so kommt er. Und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Er und seine Gemeinde. Die Herrschaftsaristokratie des Himmels. Daniel 7, 18. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Lukas 12, 32, fürchte dich nicht. So kann er es uns jetzt sagen, so hat er es ihnen damals gesagt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Basileia, Herrscher. Aber wir wissen alles eh. Offenbarung 15, du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. So kommen sie am Tage der Epiphanie mit ihm die Herrschaft anzutreten. Dass wir unterscheiden Entrückung und Epiphanie. Entrückung, das ist das Kommen Christi für seine Heiligen. Er holt sie ab, er führt sie als Beute hinweg. Epiphanie, das ist das Kommen Christi mit seinen Heiligen. Entrückung, die Welt nimmt nichts wahr, die Blinde, die Taube. Ein für sie verborgener Vorgang, es sei denn, dass man etwas davon wahrnimmt, Schätze sind weg. Epiphanie, das ist Erscheinung in Herrlichkeit, das ist ein öffentliches Geschehen. Wie der Blitz aus heiterem Himmel wird er erscheinen und die Heiligen mit ihm. Und alle werden ihn sehen. 2. Thessalonicher 1,10. Wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben, so dürfte man das übersetzen. Endoxasthenai entas hagiois. Taumasthenai enpasin tois pisteusasin. Wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden, er verherrlicht in seinen Heiligen. Und er bewundert in allen, die geglaubt haben. Das ist Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Er strahlt aus ihnen allen hervor, aus ihrer neuen Leiblichkeit. Kolosser 3,4. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden. In Herrlichkeit. Nicht in der Herrlichkeit, nein, in Herrlichkeit. Oder Judas 14. Siehe, der Herr kommt mit viel tausend Heiligen Gericht zu halten über alle. Das kommt des Herrn in Herrlichkeit. Oder Sacharja 14,5. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott und alle Heiligen mit ihm. Das ist Epiphanie. Wiederkunft in Herrlichkeit. Und was nun? Wieder könnten wir A, B, C unterteilen. Und könnten sagen, A, er kommt zu seinem Volke Israel, den Bund mit ihm zu erneuern. Israel altes Bundesvolk, heute nicht dran, das nächste Mal, löst die Gemeinde ab. So wie die Gemeinde Israel abgelöst hat, Pfingsten und dann der zerstörte Tempel. Und das zerstreute Volk wird Israel die Gemeinde ablösen. B. Er kommt zu den Völkern, so könnte man nun entfalten, um mit seinen Heiligen das Völkergericht zu halten. Und C. Er kommt zur Welt, um ihr eine neue Ordnung zu geben. Um ihr göttliche Ordnungen zu geben. Der Welt. Tausendjähriges Reich. Ich brauche das aber jetzt nicht alles auszuführen, denn das klingt dann alles mit auf, wenn es um Israel gehen wird und wenn es um die Völkerwelt gehen wird. Nur, dass wir die Nahtstelle haben, den Einsatzpunkt.